Warringham, März 1471. Bei herrlichstem Frühlingssonnenschein kamen sie nach Hause. Nachdem sie in den Burghof eingeritten und abgesessen waren, liefen Menschen herbei, um sie zu begrüßen. Blanche sah sie nur aus dem Augenwinkel. Gründlich schaute sie sich im Burghof um, ließ den Blick über die neuen Gebäude schweifen und versuchte ohne großen Erfolg, ihrer Gefühle Herr zu werden. Plötzlich legte sich ein Arm um ihre Schultern. »Ist der Anblick nach 15 Jahren Abstinenz so abscheulich, dass du ihn beweinen musst?«, erkundigte sich ihr Bruder. Blanche lächelte verschämt. »Im Gegenteil. Es ist schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Oh, Julian, am besten kümmerst du dich gar nicht um mich. Ich bin nur rührselig.« In Wahrheit beweinte sie wohl das junge Mädchen, das vor 15 Jahren so voller Zuversicht und Neugier auf die Welt von hier aufgebrochen war, und das war albern. Kate erschien und begrüßte Julian, seine Familie und vor allem ihre Schwester mit großer Herzlichkeit. »Willkommen zu Hause, Blanche. Komm mit hinein. Ich habe unsere schönsten Gästekammern herrichten lassen.« »Danke, Kate, aber wenn du keine Einwände hast, würde ich gern zuerst zu Mutter und Vater gehen.« Blanche umrundete die Kapelle und gelangte auf den kleinen Friedhof. Vor dem Grab ihrer Eltern blieb sie stehen, betete eine Weile und sagte schließlich leise, »Ich wünschte, du wärest hier, Vater.« Seit Wochen plagten sie düstere Vorahnungen. Sie wusste nicht, woher sie kamen. Jedenfalls spürte sie das Herannahen eines Unheils. Und nach Warringham gekommen zu sein, hatte Blanche ihre eigene prekäre Lage nur wieder aufs Neue bewusst gemacht. Selbst wenn Jasper sie, die Kinder und Richmond nach Pembroke zurückbrachte und sie alle dort wieder in Sicherheit zusammenleben würden, würde sie doch nie etwas anderes sein als die Mätresse des Earl, ihre Kinder seine Bastarde. Normalerweise war ihr das gleich. Aber seit ihr Optimismus sie auf so unerklärliche Weise verlassen hatte, war sie von Ängsten geplagt. Die Stille und die Frühlingsdüfte auf dem kleinen Kirchhof taten ihr indessen wohl. Getröstet ging sie zum neuen Wohnhaus. »Was soll das heißen, du hast sie geheiratet?«, hörte sie die Stimme ihres Bruders, als sie die Halle betrat. Vor Julian stand ein junger Mann, dem man ansah, dass er ein Neville war. Ihr Neffe Roland, schloss Blanche. »Was ist daran so schwer zu verstehen, Onkel?«, erkundigte er sich. »Du kannst nicht die Tochter des Sattlers heiraten, du Narr. Ich habe das mehr als einmal verboten«, schimpfte Julian. »Tja, ich hab's trotzdem getan. Und es gibt nicht besonders viel, was ihr dagegen unternehmen könntet, oder?« Julian verpasste ihm eine so gewaltige Ohrfeige, dass Roland einen Schritt zur Seite wankte. Aus der dunkelsten Ecke des Raums kam ein Wimmern. Erst jetzt entdeckte Blanche dort am Boden einen mageren jungen Kerl, der angstvoll von einem Kontrahenten zum anderen schaute. Roland warf ihm einen Blick zu. »Schon gut, Mel. Alles in Ordnung.« Dann machte er einen Schritt auf seinen Roland. Er verneigte sich mit einem schiefen Lächeln. »Wir müssen sehr nah verwandt sein, Madam.« »Blanche, was soll das?«, grollte Julian. »Du fällst mir in einer Sache in den Rücken, die du nicht überblicken kannst.« »Ich kann mir nicht vorstellen, was daran so kompliziert sein soll. Er hat unter seinem Stand geheiratet. Na und? Wenn es ihn nicht stört, warum solltest du Anstoß daran nehmen? Es ist doch sein Leben.« »Mir scheint, du hast zu viel in Richmonds neuen Büchern gelesen«, gab Julian zurück und wandte sich wieder an den Übeltäter. »Also, du hast eine Woche Zeit, sie irgendwo hinzubringen, wo sie in aller Stille ihr Balg bekommen kann. Und sobald die Annullierung über die Bühne ist, heiratest du Lady Helen of Rochester, wie vereinbart war.« »Das werde ich nicht tun, Onkel«, teilte Roland ihm mit. »Du wirst mir gehorchen oder Warringham verlassen. Ihr könnt mich nicht wegjagen. Ich bin rechtmäßiger Eigentümer einer Hälfte eures Gestüts, my Lord.« »Du bist was?« Roland seufzte. »Ich hätte es euch lieber schon dabei gebracht. Aber ihr wolltet mir ja nicht zuhören, nachdem ich meine Merley erwähnt habe. Geoffrey ist fort, my Lord. Ich habe ihm seinen Anteil am Gestüt abgekauft. Er hat mich darum gebeten.« Julian sank auf einen der schweren gepolsterten Sessel am Tisch. »Geoffrey hat sich den Yorkisten angeschlossen?« Roland nickte niedergeschlagen. »Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich alles getan habe, um ihm das auszureden. Aber er war fest entschlossen. Er hat gesagt, er wolle euch nicht wiedersehen, da das nur in Bitterkeit und Blutvergießen enden könne. aber sein Gewissen lasse ihm keine andere Wahl. »Sein Gewissen«, schnaubte Julian verächtlich. »Wann ist er gegangen?« »Im November. Ich nehme an, er ist nach Burgund gesegelt, um sich Edward und den Seinen dort anzuschließen.« »Woher hattest du das Geld, um seine Hälfte des Gestüts zu kaufen?« »Ich habe eins meiner Güter in Lincolnshire verkauft. Ich bin ein wohlhabender Mann, Onkel.« »Ja, ich weiß. Und deine Mutter? Was hat sie zu all dem gesagt?« »Zu der Art und Weise, wie du Kapital aus Jeffreys Verrat geschlagen hast und zu deiner unerhörten Heirat.« »Sie war nicht entzückt, aber sie hat das Gleiche gesagt wie Lady Blanche. Und es stimmt, wisst ihr? Es ist mein Leben. Und für Jeffrey gilt das Gleiche. Er ist seinem Gewissen gefolgt, genau wie ihr es tut.« Julian ließ krachend die Faust auf den Tisch niederfahren. »Er ist unser Cousin und somit nicht nur ein Verräter an seinem rechtmäßigen König, sondern an seinem eigenen Blut.« Der junge Mann in der Ecke wimmerte wieder. »Julian«, sagte Blanche leise, »du machst ihm Angst.« »Wieso ist er überhaupt hier?«, fragte ihr Bruder ungehalten. »Kannst du keinen Schritt mehr ohne den Schwachkopf tun, Roland?« Roland ging zu seinem Freund und zog ihn auf die Füße. »Geh runter in den Hof, Mel. Es ist alles in Ordnung.« Aber sobald er ihn losließ, sank Melvin wieder in seiner Ecke auf den Boden, vergrub den Kopf in den Armen und weinte leise. Der Anblick schien Julian zur Besinnung zu bringen. Melvins Existenz erinnerte jeden Warringham an die Sünden seiner Familie, und das machte es sehr viel schwerer, andere für ihre Missetaten zu verurteilen. »Adam ist auch gegangen, my Lord«, sagte Roland. »Adam?«, wiederholte Julian. »Zu den Yorkisten?« Roland nickte. »Er sagt, ohne Edwards Wollpolitik hätte er es nie so weit bringen können. Und er glaubt, ohne Burgund wird der englische Wollmarkt zusammenbrechen und darum müsse er sich der Sache der Yorkisten anschließen. Nun, er wird nicht zu Wohlstand und Ansehen zurückkehren, sollte er sich je wieder hier blicken lassen, sondern nur zu einem Strick. Ich werde ihn enteignen.« Damit hat er gerechnet. Aber er gehört inzwischen zu den größten Schafzüchtern in Kent. Er hat seine Herden von Seven Elms bis Rochester verpachtet und ist auf euer bisschen Land hier nicht angewiesen. Na dann, möge er mit seinen Herden zur Hölle fahren. Julian ruckte das Kinn in Melvins Ecke. Was macht der Bengel dann noch hier? Er lebt bei mir. Bessie, Adams Frau, ist aus Angst vor euch mit ihren Kindern zu ihrer Familie nach Seven Elms zurückgekehrt und sie wollte ihn nicht mitnehmen. Also habe ich ihn zu mir genommen. Julian stand abrupt auf und ging hinaus.